Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Legendär sind die Amerika-Reisen deutschsprachiger Wissenschaftler um 1900. Viele glichen Missionierungsversuchen mit Hilfe des europäischen Geistes.
Das stahlharte Gehäuse des Kapitalismus. Was von Max Webers protestantischer Arbeitsethik bleibt. Eine Sendung von Klaus Englert.
Auch Sigmund Freud, der 1909 zusammen mit Carl Gustav Jung und Csandor Ferenczi zu Vorträgen in die Vereinigten Staaten geladen wurde, hatte die Einladung gerne angenommen. Der Wiener Psychoanalytiker war bestrebt, die von ihm begründete Psychoanalyse auch in der neuen Welt zu verankern.
Ähnlich verhält es sich mit dem Nationalökonomen und Soziologen Max Weber. Er reist 1904 zu einem internationalen Kongress nach St. Louis, jener Stadt im Bundesstaat Missouri, die damals die Weltausstellung ausrichtet. Der Kongress in St. Louis soll am 21. September beginnen.
Max Weber verlässt frühzeitig Heidelberg und macht sich am 20. August von Bremerhaven aus mit dem Passagierschiff Bremen auf den Weg über den Atlantik. Begleitet von seiner Frau Marianne und dem befreundeten Theologen Ernst Troeltsch. 10 Tage später legen sie in New York an und steigen dort in den von einer Dampflok gezogenen Zug der North Central Railway ein, der sie tief hinein in den amerikanischen Kontinent bringt.
Nach 3-wöchiger Zugreise erreichen sie St. Louis, wo Weber schließlich vor einem erlesenen deutschkundigen Fachpublikum in seiner Muttersprache über Kapitalismus und Agrarverfassung referiert. Der Historiker Gangolf Hübinger erzählt, dass Weber keineswegs nur wegen des Vortrags ins weit entfernte St. Louis reist. Sein eigentliches Interesse gilt dem Einwanderungsland Amerika. Er will erforschen, wie sich die protestantische Ethik der Immigranten auf den Geist des Kapitalismus ausgewirkt hat.
Die Reise war sehr wichtig. Weber hat ein fertiges Bild von Religion, Wirtschaftsgesinnung, Wirtschaftsethik, Sekten und Kirchen schon mitgebracht in die USA. Und er hat mit diesem Bild sich besonders intensiv die amerikanischen Sekten angeschaut. Er ist quer durch das Land gereist. Der Anlass der Reise war 1904 ein wissenschaftlicher Weltkongress in St. Louis. Weber hat im Anschluss seine große 3-monatige Amerikareise durchgeführt und die hat ihn mit allen Sekten in Verbindung gebracht und er hat seine These der puritanischen Sekten und ihrer besonderen Wirtschaftsgesinnung, er hat sie bestätigt gefunden.
Max Weber sucht besonders in den Staaten des Mittleren Westens die verschiedensten protestantischen Sekten auf, um ihre Gemeinsamkeiten herauszufinden. Die Calvinisten und Pietisten, die Methodisten und Quäker.
Nach der Rückkehr von der Amerikareise ruht sich der Heidelberger Privatdozent keineswegs aus. Bereits Ende 1904 publiziert er im Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik die Ergebnisse seiner umfangreichen Forschungen. Die in 2 Teilen veröffentlichte Studie gilt seither als Meilenstein in der Geschichte der Soziologie. Ihr Name? Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
Weber glaubt bei diesen Sekten das geheime Band zwischen religiösem Glauben und wirtschaftlichem Erfolg aufdecken zu können. Jene Verbindung, die im europäischen goldenen Zeitalter dazu führte, dass ausgerechnet die protestantischen Städte die reichsten wurden. Der Düsseldorfer Philosoph Dieter Birnbacher stützt Webers These.
Wir wissen ja, dass zum Beispiel in den Niederlanden, einschließlich der katholischen Gebiete, im 17. Jahrhundert ein ganz erhebliches Zeitalter des Wohlstands, nicht, des Aufblühens eingetreten war durch die Kolonisierung, durch den Handel, durch die Schifffahrt. Die ländlichen Gebiete von Belgien, die katholisch waren infolge der spanischen Herrschaft, die sind tatsächlich auch heute noch immer etwas rückständig gegenüber den protestantischen, den flämischen Gebieten.
Die von Dieter Birnbacher festgestellte ökonomische Kluft zwischen katholischen und protestantischen Gebieten wurde alsbald nach der Reformation spürbar. Max Weber schreibt dazu:
Die Protestanten haben eine spezifische Neigung zum ökonomischen Rationalismus gezeigt, welche bei den Katholiken nicht zu beobachten ist. Für die englischen, holländischen und amerikanischen Puritaner war gerade das Gegenteil von Weltfreude charakteristisch. Der französische Protestantismus hat den Charakter, der den calvinistischen Kirchen aufgeprägt wurde, bis heute bewahrt. Er ist einer der wichtigsten Träger der gewerblichen und kapitalistischen Entwicklung Frankreichs.
Bevor Max Weber die Amerikareise antritt, hat er ausführlich die Lage der reformierten Gläubigen in Europa und in der neuen Welt studiert.
Die Quelle ihres wirtschaftlichen Erfolgs kann er bei fast allen protestantischen Sekten in Amerika ausfindig machen. Es ist eine enge Verbindung zwischen intensiver Frömmigkeit und, wie Weber sagt, virtuosem kapitalistischem Geschäftssinn.
Gangolf Hübinger, der an der Viadrina-Universität im brandenburgischen Frankfurt lehrt, geht dieser Verbindung auf den Grund.
Das Stichwort ist asketische Lebensführung. Dass es in der Tradition der calvinistischen europäischen Sekten und der Art, wie sie sich dann vor allen Dingen in Holland, in England und dann exportiert in die USA entwickelt haben, wie sich dort eine bestimmte Art der asketischen Lebensführung, der religiösen Gesinnung, des wirtschaftlichen Verhaltens und einer bestimmten Berufsethik entwickelt haben. Das sind für ihn Merkmale, die findet er sowohl in Europa als auch in Amerika.
Max Weber hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich in der Religionssoziologie neue Begriffe durchsetzten. Es sind Begriffe, die vor ihm, selbst im theologischen Diskurs, keinerlei Rolle spielten.
Deswegen überrascht es, dass plötzlich Weber über Rationalität und Zweckrationalität schreibt, die für das religiöse Leben der Protestanten einen derart zentralen Stellenwert einnehmen.
Dabei gilt der Glaube gemeinhin als etwas höchst Irrationales, etwas nicht mit der Vernunft Ebenbürtiges. Seit der Philosophie Platons ist der Glaube auf einer unteren geistigen Stufe angesiedelt.
Platon urteilt, der Glaube sei für den philosophischen Diskurs ungeeignet, weil er uns von der Wahrheit entfernt. Und selbst der protestantische Philosoph Søren Kierkegaard behauptete noch im 19. Jahrhundert »Credo quia absurdum« – »Ich glaube, weil es widersinnig ist«. Kierkegaard hob immer wieder das Irrationale und Paradoxe des Glaubens hervor.
Mit dieser philosophischen Tradition ist die Rationalität der calvinistischen Religion schwerlich in Einklang zu bringen. Für die Calvinisten sind Innerlichkeit und Weltlichkeit, Glauben und wirtschaftliches Handeln eng verknüpft. Zweckrationales Handeln steht bei ihnen an oberster Stelle.
Was für den Nichtgläubigen irrational aussieht, ist für den Gläubigen hochrational. Im Streben nach Heil verhält er sich auf eine Weise rational, was für wirtschaftliches Verhalten interessant wird. Also er führt nie ein Leben nach ökonomischer Gesinnung, sondern immer nach religiösen Werten. So rum entsteht dann eine Art wirtschaftliches Verhalten, aber als unbeabsichtigte Folge eines religiösen Erlösungsstrebens.
Zweckrationales Handeln bei Calvinisten und Puritanern heißt: Religiöses und wirtschaftliches Handeln sind gleichermaßen vom Erfolgsstreben bestimmt.
Puritaner wollen ablesen können am wirtschaftlichen Erfolg, auf welcher Stufe des Heils sie stehen. Während ein Katholik sich ganz anders verhält, er tut gute Werke, er spendet, er opfert, er gibt den Zehnten.
Das wirtschaftliche Wohlergehen der Gläubigen speist sich aus ihrer protestantischen Gesinnung. Weber spricht in der Studie »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« sogar vom »Leitmotiv des Kapitalismus«. Er schreibt unumwunden:
»Das Summum bonum dieser Ethik lautet, der Erwerb von Geld und immer mehr Geld unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens.
Max Weber schließt aus dieser Beobachtung?
Die alte, behäbige und behagliche Lebenshaltung wich harter Nüchternheit bei denen, die mitmachten und hochkamen, weil sie nicht verbrauchen, sondern erwerben wollten.
Dieter Birnbacher verdeutlicht, warum die Calvinisten so unerschütterlich an ihrem Erfolgsmodell festhalten und warum Weber deswegen von den stahlharten puritanischen Kaufleuten spricht.
In diesem Punkt kann man sagen, ist der Calvinismus ganz besonders weltzugewandt, indem er keine Bedenken hat, wirtschaftlichen Erfolg anzustreben, der gewissermaßen geheiligt wird durch die Prädestinationslehre als ein Ausweis göttlicher Erwählung, während in vielen anderen Religionen der wirtschaftliche Erfolg eher mit Skepsis gesehen wird.
Für den Calvinisten gibt es keine persönliche Hinwendung zum christlichen Glauben, keine hoffnungsvolle Vertiefung in die Heilige Schrift. Er strebt kein Leben in und für den Glauben an. Er sieht sich nicht als demütigen Sünder, der auf Gnade hoffen kann.
Schließlich weiß er nichts von einem höchsten religiösen Erlebnis, einer Unio Mystica mit Gott. Das ist der Glaubensweg des lutheranischen Christen, nicht aber des Calvinisten.
Ganz im Gegenteil. Für den Calvinisten ist der persönliche Lebensweg vorherbestimmt durch Gottes weisen Ratschluss. Und dieser Ratschluss ist durch den eigenen Willen nicht zu beeinflussen.
Das ist rational gesehen absurd. Entweder ich bin fatalistisch gewissermaßen dazu gezwungen zu sagen, alles ist vorherbestimmt, was ich in meinem Leben erreiche. Ich kann mich anstrengen oder nicht anstrengen. Oder ich gestehe zu, dass ich die Freiheit habe, mein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und da ist dann die metaphysische Frage, ob Gott das vorausgesehen und möglicherweise sogar vorausgefügt hat.
Der Soziologe Dirk Häßler, der vor einigen Jahren eine umfangreiche Max-Weber-Biografie veröffentlicht hat, fügt hinzu, dass die Prädestinationslehre dem Gläubigen keinerlei Gewissheit gibt, keine Garantie, einmal die Früchte seines Erfolgs genießen zu können. Selbst wenn der Unternehmer neuen Stils eine, wie Weber sagt, unendlich viel intensivere Arbeitsleistung erbringt als frühere Unternehmergenerationen.
Wer alles sowas getan hat, hat alles andere als eine Garantie, dass er in den Himmel kommt. Es kann sogar sein, dass es sich nicht mal gelohnt hat, so ein asketisches, freudloses Leben geführt zu haben. Denn Max Weber betont in Referenz auf den Calvinismus, dass diese Lebensführung vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass Gott es mit mir so gut meint, dass ich in den Himmel komme. Aber es ist nur ein Hinweis, es ist keine Garantie.
Für den Calvinisten ist der Zweifel nicht vorgesehen. Denn wer zweifelt, der ist nicht fest in seinem Glauben verankert. Es fehlt ihm an Selbstgewissheit. Der, der zweifelt, rüttelt an seiner von Gott gegebenen Auserwähltheit. Das alles lässt den gläubigen Calvinisten an die Anfechtungen des Teufels denken. Von diesen Anfechtungen des Teufels waren die puritanischen Sekten in Amerika offenbar geheilt. Und so trifft Max Weber während seiner Amerikareise, die ihn durch 10 Bundesstaaten führt, auf Protestanten, die in ihrer Religion nicht zweifeln und unerschütterlich an ihrer beruflichen Mission festhalten. Es waren Menschen, die in ihrem religiösen und beruflichen Handeln streng zweckorientiert sind und die sich unablässig einer systematischen Selbstkontrolle unterziehen. Dieter Birnbacher erläutert, wie sich diese Praxis auf andere Lebensbereiche auswirkt.
Der Pietismus hat einen sehr großen Einfluss gehabt auch auf die romantische Brief- und Tagebuchkultur. Also die Verinnerlichung, diese Selbstprüfung, dieses Zurückwenden der Aufmerksamkeit auf die eigenen Gefühls- und Gemütszustände, war von enormer Bedeutung für die deutsche Kultur. Und zeigt sich in vielen Briefromanen, in vielen romantischen Erzeugnissen der Literatur.
Während der ausgedehnten Amerikareise dürfte Max Weber immer wieder an seinen katholischen Wohnsitz in Heidelberg gedacht haben, wo er seit 1897 mit einigen krankheitsbedingten Unterbrechungen, lehrt und lebt.
Dort gibt es kein quirliges Nebeneinander von kleinen protestantischen Sekten wie in der Neuen Welt. Nein, hier herrscht die katholische Kirche unerschütterlich wie ein Felsen, unangefochten von reformatorischen Bestrebungen.
Den Katholizismus dürfte der, nach eigenem Bekunden, religiös unmusikalische Max Weber mit einer gewissen Sympathie beobachten. Denn die Entzauberung der Welt, die Weber auf die rationale Lebensführung der puritanischen Sekten zurückführte, sei, wie er diagnostiziert, in die katholische Welt noch nicht gänzlich eingedrungen.
Die Entzauberung der Welt, die Ausschaltung der Magie als Heilsmittel, war in der katholischen Frömmigkeit nicht zu den Konsequenzen durchgeführt wie in der puritanischen Religiosität. Dem Katholiken stand die Sakramentsgnade seiner Kirche als Ausgleichsmittel eigener Unzulänglichkeit zur Verfügung. Der Priester war ein Magier, der das Wunder der Wandlung vollbrachte. Man konnte sich in Reue und Bußfertigkeit an ihn wenden. Er spendete Sühne, Gnadenhoffnung, Gewissheit der Vergebung und gewährte die Entlastung von jener ungeheuren Spannung, in welcher zu leben das unentrinnbare und durch nichts zu lindernde Schicksal der Calvinisten war. Für diesen gab es jene freundlichen und menschlichen Tröstungen nicht. Und er konnte auch nicht hoffen, Stunden der Schwäche und des Leichtsinns durch erhöhten guten Willen in anderen Stunden wettzumachen, wie der Katholik und der Lutheraner.
Max Weber mag beim Besuch der vielen miteinander rivalisierenden Sekten auch an die reformierte preußische Kirche denken, die neben lutherischen auch calvinistische Elemente aufwies.
In der Berliner Kindheit ist der junge Max von dieser Kirche geprägt worden. Zeitlebens wird er ihr angehören. Dabei folgt er seinem Vater, der offenbar nur aus Pflichtbewusstsein Mitglied der Kirche war. Sein Sohn war wohl kein überzeugter Anhänger dieser autoritär und hierarchisch aufgebauten Kirche.
Dirk Häsler erläutert die Gründe für Webers inneren Abstand zu dieser Institution.
Das oberste Haupt dieser Kirche war der Kaiser. Man muss nur diesen Berliner Dom sich ansehen, um zu verstehen, um was es geht. Also genau gegenüber von dem Schloss, dieser Palast eines Staatskirchentums. Und es hat ja Situationen gegeben, wo seine Majestät von der Kanzel aus predigte. Also eine Vorstellung, die uns heute ganz unvorstellbar ist.
Max Weber geht zu diesem preußischen Staatskirchentum zusehends auf Distanz. Als er 1906 auf seine Amerikareise zurückblickt, schreibt er in dem Aufsatz »Kirchen und Sekten«:
»Man braucht den Berliner Dom nur anzusehen, um zu wissen, dass jedenfalls nicht in diesem cäsaropapistischen Prunksaal, sondern weit eher in den kleinen, jeden metaphysischen Schmuckes entbehrenden Betsälen der Quäker und Baptisten der Geist des Protestantismus in seiner konsequentesten Ausprägung lebendig ist.«
Max Weber, der gerne als mahnende Stimme in kriegerischen Zeiten und als Kritiker von demokratischen Defiziten im Kaiserreich auftritt, entdeckt in den Vereinigten Staaten eine Art urdemokratische Graswurzelbewegung. Sie ist damals ein Leitbild für die amerikanische Demokratie. Wenn Weber über diese kleinen Gemeinschaften spricht, scheint er den Geist des Kapitalismus, der aus ihnen entsprang, zu vergessen.
Weber kommt ganz begeistert aus den USA zurück und er berichtet über seine amerikanischen Erfahrungen, wie diese Sekten demokratisch wirken. Sie sind ein freiheitliches Gefüge von Vereinigungen, leben nach ihren Prinzipien. Das Stichwort, das er gibt, ist, sie sind kein Sandhaufen, sondern sie sind lebhafte, selbstbestimmte Gemeinschaften, die über ihre Lebensform frei bestimmen.
Von seinen Amerika-Erfahrungen berichtet Weber auch in seinem legendären Gesprächszirkel, der regelmäßig im Salon des Heidelberger Wohnhauses stattfindet. Zu diesem Jour fix, der von Webers Frau Marianne organisiert wird, kommt nahezu die gesamte geistige Elite des Landes. Ernst Holsch, Karl Jaspers, Georg Simmel, Theodor Heuss, Georg Lukacs und Ernst Bloch.
Den Marxisten unter den Zuhörern dürfte nicht entgangen sein, dass der Heidelberger Nationalökonom ein lebhaftes Interesse an Karl Marx bekundete. Das zeigt bereits der berühmte Titel, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
Weber will keineswegs Karl Marx überwinden. Er denkt vielmehr, eine rein ökonomisch-materialistische Analyse des Kapitalismus sei unzureichend. Es fehle, so denkt er, eine ideelle Erklärung des Kapitalismus, eine Aufdeckung der geistigen und religiösen Verhaltensweisen, die in die kapitalistische Wirtschaftsform führten.
Bei Karl Marx ist Religion ein Reflex, bedingt durch die Ökonomie. Und Weber erweitert die Fragestellung. Er fragt nicht nur, wie ist Religion durch die Ökonomie bedingt, sondern auch, wie wird Religion für die Ökonomie relevant?
Die geistigen Grundlagen des Kapitalismus erscheinen dem Heidelberger Nationalökonom als geradezu unüberwindlich.
Weber hat den Kapitalismus als eine Schicksalsmacht der Moderne erklärt, bis, berühmte Formulierung aus der protestantischen Ethik, der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist.
Dieser geistige Antrieb ist ungebrochen. Im mittlerweile globalen Kapitalismus besteht er auf unabsehbare Weise fort. Dieser Antrieb ist aber nur dann wirksam, wenn, wie Max Weber schreibt, der Gläubige beständig gegen die Gefahren kämpft, die seine sittsame Lebensführung bedrohen.
Das sittlich wirklich Verwerfliche ist nämlich das Ausruhen auf dem Besitz, der Genuss des Reichtums mit seiner Konsequenz von Müßigkeit und Fleischeslust. Und nur weil der Besitz die Gefahr dieses Ausruhens mit sich bringt, ist er bedenklich. Nicht Muße und Genuss, sondern nur Handeln dient nach dem unzweideutig geoffenbarten Willen Gottes zur Mehrung seines Ruhmes. Zeitvergeudung ist also die erste und prinzipiell schwerste aller Sünden.
Die Religion der Calvinisten, Pietisten, Methodisten und Baptisten ist heute nicht mehr deutlich am ökonomischen Handeln ablesbar, da sich die Wirtschaftsprozesse zunehmend verselbstständigt haben.
Global gesehen verläuft diese Entwicklung jedoch keineswegs einheitlich. Auf dem amerikanischen Kontinent, besonders in den Vereinigten Staaten und in Brasilien, ist der öffentliche Einfluss der Sekten immer noch beträchtlich.
In den europäischen Herkunftsländern ist davon nicht mehr viel zu spüren. Je mehr die religiösen Ursprünge und die protestantische Ethik verblassen, desto stärker und erfolgreicher entwickelt sich der Geist des Kapitalismus. Dazu Gangolf Hübinger.
Die Londoner Bürger haben plötzlich gesehen, dass in diesen Sekten besonders rege und erfolgreich gewirtschaftet wird. Und das hat sich übertragen. Sie haben diese Lebensweise dann für sich übernommen, ohne religiös sein zu müssen. Und daraus ist dann die City of London und der Finanzkapitalismus entstanden.
Max Weber spricht in seinem Münchner Vortrag »Die Wissenschaft als Beruf« von den geheimnisvollen, unberechenbaren Mächten, die die Menschen früherer Zeiten in den Bann zogen. Von diesen magischen Mächten gelte es im technokapitalistischen Zeitalter, Abschied zu nehmen. Diesen Prozess beschreibt er als die Entzauberung der Welt.
Friedrich Nietzsche sprach einige Jahre zuvor von der verdunkelten Welt, die uns das Ende des christlichen Mysterienkults hinterlassen hat. Das war die Botschaft des tollen Menschen, der den verblendeten Zeitgenossen am hellen Vormittag eine Laterne anzündete. Doch sie weigerten sich zu sehen.
Die heutige Glasfieberwelt aus Datennetzen hat jeden Zauber verloren. Das einzig Mysteriöse hinter den glatten Benutzeroberflächen sind allenfalls die Algorithmen. Die digitalisierte Welt schickt sich an, selbst die letzten Restbestände des Religiösen zu säkularisieren.
Max Weber hätte die globale Digitalisierung von heute mit fatalistischer Faszination beobachtet und sich dabei an seine eigene Diagnose erinnert. In einem rationalen Betriebskapitalismus lassen sich nur schwerlich die Sakramente feiern.
Sie hörten »Das stahlharte Gehäuse des Kapitalismus«, was von Max Webers protestantischer Arbeitsethik bleibt, von Klaus Englert. Es sprachen Jean-Paul Beck, Rainer Delventhal und Janina Sachau. Technik Kiwi Eddy. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2019.